Kraftraum Mittelstand. Der Podcast für Unternehmer, Macher und Entscheider. Präsentiert von Fahrenheit.
Eine Marke ohne Seele ist nur ein Dingsbums. Das sagt unser Gast heute. Und er hat damit recht. Willkommen im Kraftraum Mittelstand. Ich bin Irene Schönmann.
Und ich bin Markus Liebenbrück. Jetzt muss ich eins vorweg heute sagen. Wir befinden uns in Düsseldorf. Und wir haben tatsächlich den Rhein überquert und die Stadtgrenzen überschritten. Aber ich glaube, Irene, oder? Es macht auf jeden Fall Sinn.
Und könnte sein, dass es sich das lohnt, ne?
Ja. Und diese Person ist es definitiv wert, dass wir heute hier sind. Uns gegenüber sitzt Frank Doppheide, Markenstratege, Autor, Kreativer, Provokateur mit Haltung. Frank, vielen Dank und schön, dass du heute uns in deinen wunderschönen Räumlichkeiten empfängst.
Also herzlich willkommen, dann sorgen wir doch mal dafür, dass ihr den schönsten Tag des Jahres hier heute in Düsseldorf habt.
Ja, danke schön.
Schönsten Tag des Jahres. Also Frank, ich muss ja auch etwas gestehen. Ich bin ja ein absoluter Fan von dir und bin auch wirklich unfassbar stolz, dass du ohne Zögern sofort zugesagt hast und gesagt hast, ja, ich bin gerne bei eurem Podcast dabei.
So sind wir Düsseldorfer.
Ja. Denn ich finde, dir kann man schon unfassbar lange zuhören, ob auf Bühnen oder im Podcast. Du hast immer wertvolle Geschichten dabei. Du hast natürlich sehr viel Erfahrung, was du mitbringst. Und wie du selber mal gesagt hast, du hast dein Herz an Marken und Menschen verloren und machst das auch schon irgendwie dein Leben lang. Außerdem bist du, und das kann ich, glaube ich, auch ohne Übertreibung sagen, einer wohl der bekanntesten Markenmacher in Deutschland. Aber bevor ich jetzt hier wie ein Groupie rüberkomme, würde ich dich bitten, dass du dich in 60 Sekunden vorstellst. Was sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt über dich erfahren?
Also, ich bin Frank Doppheide, ich bin Mensch. Bin sehr witzig und unterhaltsam. Meine Kinder finden mich langweilig. Also insofern dafür danke. Mein Leben lang habe ich mich mit Marken und Menschen beschäftigt. Dafür schlägt mein Herz. Ich bin kreativer Geist. Mir fallen Dinge ein und viele Dinge leicht. Und ich freue mich, wenn man aus nichts etwas Wertvolles erschaffen kann.
Puh, das war sogar weniger als 60 Sekunden.
Perfekt. Du hast die große Welt der DAX-Konzerne und globalen Marken erlebt. Gray, Procter & Gamble, Unilever. Und jetzt bist du mit deiner eigenen Agentur Human Unlimited erfolgreich unterwegs. Was hat dich dahin gebracht und was treibt dich bis heute an?
Also, ich habe mal an der Sporthochschule Köln studiert.
Aha, da haben wir es wieder.
Weil ich außer Sport nichts konnte. Aber davon gab es zu viel. Die kamen gar nicht in die Schule. Es war die Lehrerschwemme und da haben sie Sportjournalistik angefangen. Ich war der erste Studiengang und habe gemerkt, oh, Schreiben fällt mir aber leicht. Und mit viel Glück bin ich in die Werbewelt reingerutscht. Und dann, Markus, war ganz toll zu erleben, dass du dir Dinge ausdenken kannst, auf die Menschen reagieren, für die sie Geld ausgeben, die produziert werden mit viel Engagement, mit noch mehr Leuten, in denen viel Werbebudget gespendet wird und dass das dafür sorgt, dass Unternehmen wertvoller werden und Menschen darüber sprechen und sich Marken anschließen. Und in diesem Rausch bin ich immer noch. Ja, was hat sich geändert? Warum habe ich jetzt mein eigenes Unternehmen? Ich glaube, das ist Torschlusspanik. Ich war zuletzt Sprecher der Geschäftsführung der Handelsblattgruppe, da war ich aber schon 57, mein Vertrag lief noch und ich merkte, wenn der zu Ende ist, bin ich Rentner. Und ich ende als Angestellter. Und mit dieser erschreckenden Erkenntnis habe ich gedacht, now or never. Mhm. Ne, so wollte unbedingt mich einmal selbst versuchen noch sozusagen mit dem Thema, was mir am Herzen liegt. Deshalb heißt es Human, weil ich glaube, das große Vermögen ist das Menschliche, auch in der Kommunikation, auch in der Marke, auch in Unternehmen. Das machen wir seit 6 Jahren und es funktioniert gut.
Ist auch ganz spannend mit dem Blick darauf, wo wir heute stehen mit KI. Hat dein Name, dein Agenturname ja nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen, oder?
Ja, und das war damals schon abzusehen. Da hieß es noch nicht KI, da war aber alles digital. Mhm. Weißt du, also wenn du eine Agentur aufmachst, so nicht digital im Namen hast, dann warst du schon mal gar nicht mehr im Rennen. Ja. Und es war natürlich absehbar, dass der wichtigste Teil aller Zielgruppen, egal ob ich über Mitarbeiter rede, über Kunden rede, über Geschäftspartner rede, über Aufsichtsräte rede, Menschen sind. Und seltsamerweise sind die aus dem Blick geraten. Und das habe ich mein Leben lang gemacht und da habe ich gedacht, da ist eine strategische Lücke. Das interessiert mich auch und ich glaube, da kann ich was beitragen.
Super. Aber Frank, wie unser Titel des Podcasts ja schon sagt, unser Podcast Herz schlägt ja für den deutschen Mittelstand.
Ja.
Der Kraftraum Mittelstand. Und im Vorfeld haben Markus und ich uns schon gefragt, ob der Titel dieser Episode Marke mit Seele vielleicht etwas abstrakt ist. Und das meine ich jetzt auch gar nicht irgendwie abwertend, aber wir haben in der Vergangenheit natürlich oft erlebt, gerade in vielen mittelständischen Unternehmen, ist Emotionalität oder den Raum der Emotionalität für die eigene Marke zu geben, ja oft schwierig. Daher würde ich jetzt gerne mal wissen, wie du da siehst, welchen Blick hast du aktuell heute auf den deutschen Mittelstand?
Also Nummer eins ist das eine Liebesgeschichte zwischen dem deutschen Mittelstand und mir. Warum? Weil das sind handfeste Menschen, die haben wirklich Großes geleistet und die machen den großen Unterschied in der Welt. Also die, ich glaube, Mittelständler gibt es 3 Millionen in Deutschland, wenn die Zahl ungefähr richtig ist. Mhm. Ja, es gibt 3.300 von denen, die sind Weltmeister, die heißen dann Hidden Champions. Um das mal in Relation zu setzen, von den 3.300, die es so gibt, gibt es 79 in England. Es gibt 99 in China. Es gibt 350 in Amerika. Und es gibt 1.537 in Deutschland. Also diese Qualität, ne, sich reinzuknien, was aufzubauen, was zu schaffen, was weltweit führend ist, das ist der deutsche Mittelstand. Und was interessant ist, Irene, weil du das sagst, das Thema Seele kommt denen ganz spooky vor. Aber jeder, den ich kenne, und wir arbeiten für die Würz und die Knaufs und die Bitburgers und die Kienbaums und die Metzlers, glaubt, dass sein Unternehmen eine Seele hat. Weißt du? Um zu sagen, aber da ist doch mehr Unternehmensgeist dabei. Ja, kann ich auch nicht richtig packen. Die haben es alle in sich, auch das Gespür, was ist für mich wertvoll, was tun wir nicht. Aber je größer so ein Unternehmen wird, je technologischer so ein Unternehmen wird, je mehr Standorte es hat, desto diffuser wird es. Und insofern ist dieses innere Vermögen, das macht uns aus, das macht den Unterschied, das, was es zu bewahren gilt und zum Leben zu erwecken. Und das ist das, was wir tun.
Ja, das kennen wir aus unserem Alltag auch sehr gut. Wenn man sie fragt, dann kommt immer dieses Wir sind.
Ja.
Das ist immer auch mit sehr, sehr viel Stolz und sehr, sehr viel Pathos, würde ich jetzt mal sagen, ausgedrückt. Wenn man dann aber einen Tick tiefer geht und dann ganz konkret fragt, was ist denn genau das, dann wird es manchmal ein bisschen diffus, weil man sich dann doch noch nicht so intensiv mit dem Thema Marke oder Selbstverständnis auseinandergesetzt hat. Man kann viel von seinen Produkten reden. Und jetzt die Frage an dich, was macht denn aus deiner Perspektive die Seele einer Marke ganz konkret aus?
Also ich würde gerne einen Schritt zurückgehen, weil in meinem Verständnis ist überhaupt nur eine Marke, wenn ein Produkt eine Seele hat. Sonst ist es nur ein Produkt oder ein Artikel oder ein Dingsbums, Irene. Dadurch, dass du Liebe addierst, dadurch, dass du Hingabe addierst, dadurch, dass du Werte, Charakter addierst, entsteht ein zusätzlicher Wert, der weit über den Produktwert hinausgeht. Und darum muss man sich kümmern. Wenn du das beschreibst, empfinde ich das auch so, Markus. Aber ich würde es ein bisschen anders bewerten. Jeder glaubt daran, dass wir so sind. Mhm. Und die Unternehmerinnen und Unternehmer haben es auch in sich. Die fühlen es. Und dann fängt das aber Problem an, weißt du, im Büro vor ihnen und am Ende des Flurs. Da ist es nicht mehr so leicht. Und was denen fehlt, und deshalb brauchen sie Agenturen wie euch und wie uns, ist, ich kann es nicht artikulieren. Mhm, ich kann es nicht in Bilder passen. Wo sind die Geschichten dazu? Ich muss sie irgendwie gestaltungsmäßig sichtbar machen. Und in dem Moment, wo das aber gelingt, das ist wahrscheinlich auch eure Erfahrung, dann denken sie immer genauso. Und wir denken uns nichts aus. Das ist vielleicht der Unterschied zu Werbeagenturen, weißt du, wo wir was überstülpen, sondern wir bringen das aus dem Inneren an die Oberfläche und sorgen dafür, dass das Gestalt annimmt. Die Markenformel ist bei allen Produkten in allen Kategorien gleich. Da ist völlig egal, ob wir über Konsumermarken reden, über Schokolade oder Akkuschrauber oder Ventiltechnologie. Immer. Es ist immer Können plus Charakter mal Kontinuität. Das Produkt selber muss erstmal gut sein, sonst brauchst du über Marke gar nicht zu reden.
Absolut.
Aber wisst ihr so gut wie ich, der Wettbewerb ist gigantisch und die meisten Produkte sind gut. Stiftung Warentest, jedes Heft, der meiste Teil ist immer gut. Es gibt wenig, die mangelhaft haben. Es gibt nie eins, das allen anderen überlegen ist. Eine erschreckende Zahl für eure Zuhörer ist, 93% der Unternehmer glauben, mein Produkt ist der Wettbewerb überlegen. 9% der Kunden glauben das auch.
Wow.
Der wirkliche Wert kommt durch den Charakter und durch die Kontinuität. Habe ich überhaupt was im Kopf? Kann ich damit was assoziieren? Kenne ich einen, der das auch benutzt? Ne? Habe ich das in der Vergangenheit schon mal benutzt? Hm. Und je wertvoller und werthaltiger das Bild ist, umso wertvoller wird das Produkt, die Marke. Und umso weniger bist du natürlich kopierbar. Das funktioniert eben auch bei Werkzeug. Da geben Männer, Markus, wir beiden wissen das, absurd viel Geld aus für einen Hammer oder einen Schraubenschlüssel. Dann würde auch irgendwie mit einer Zange gehen, mit einer billigeren. Aber interessiert uns ja nicht. Dann kommt Marke ins Spiel.
Absolut.
Aber du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Wechseln wir mal an der Stelle die Perspektive. Ja. Der Unternehmer oder die Unternehmerin selbst. Mhm. Ist ja eigentlich die stärkste Marke im Unternehmen. Also siehst du das auch so? Oder welche Rolle spielt eigentlich die Unternehmerpersönlichkeit dabei? Und wann wird das zum Vorteil oder sogar vielleicht zur Falle?
Wer immer sich mit Marken beschäftigt, weiß, wenn du eine Markenfigur hast, ist das erstmal ein Wettbewerbsvorteil. Wenn du Meister Propper hast, dann weißt du Nummer eins, welche Marke redet mit mir. Und ich habe ein Gefühl dafür, wie ist die Marke als Typus. Und genauso funktionieren Persönlichkeitsmarken als Unternehmerin, als Unternehmer auch. Der wichtigste Wettbewerbsvorteil, der gilt immer, es gibt jemand. Da ist ein Mensch und ganz oft stehen die mit ihrem Namen, weil das Unternehmen genauso heißt wie sie selber, für was ein. In Zeiten, wo viel Fake ist, also viel Chaos ist, viel Unverbindlichkeit ist, ist das überhaupt schon mal ein Wettbewerbsvorteil. Für Mitarbeitende, für Kunden, für Partnerschaften, für alle. Und jetzt kommt die Frage, und jetzt wird es ein bisschen komplizierter, trägt die Persönlichkeit des Unternehmers irgendwas, was der Unternehmensmarke hilft? In den meisten Fällen, Irin, ja, weil da viel Deckungsgleichheit ist. Hm. In manchen Fällen ist auch kontraproduktiv, wo du sagst, halte ich mal ein bisschen zurück. Ja, dann spielst du im Hintergrund, aber trotzdem weiß man, dass es dich gibt. Trotzdem weiß man, dafür stehst du mit deinem Namen sozusagen. Und manchmal ist es aber auch interessant zu sagen, ich weiß, bestimmte Facetten trage ich nicht in mir, die sind aber wichtig. Also Modernität, Zeitgeistigkeit, Digitalisierung, such irgendwas aus. Dann kann ich entweder jemand an meine Seite holen, aus dem Unternehmen oder aus der Familie, um zu sagen, und diesen Wert über die Persönlichkeit bringen wir in die Unternehmensmarke ein. Hm. Und das kann man eben nicht kopieren. Es gibt bekanntlicherweise 40 DAX-Konzerne. Das ist ja sowas wie die Nationalmannschaft der Wirtschaft hier sozusagen. Wie sieht denn der Chef von Fresenius aus? Und wie heißt er? Könnten wir jetzt wissen eigentlich.
Weiß ich aber gerade fairerweise
so,
nicht.
So, und wie viele der Hörer, die wirtschaftsinteressiert sind und die auch klug sind, wissen das nicht. Und dann wird es zum Problem. Es wird nicht zum Problem, wenn alles immer gut läuft. Es wird zum Problem, wenn es nicht gut läuft und du nach vorne gehen musst. Und die Medien sagen, ich kenne die Irene, ich weiß, wie die ist. Das war jetzt kein Systemversagen, das war Konzentrationsfehler oder was auch immer. Wenn du dich vor die Mitarbeitenden stellen kannst und die wissen, wer du bist und haben die Geschichten, weißt du, so dann verändert sich dein Wirkfeld. Solange du all das Markige in deiner Persönlichkeit nicht hast, dann bist du einfach nur ein guter Maschinenbauer oder Ingenieur. Oder was auch immer. Wenn du aber die Qualität hast und die Menschen kennen dich, dann wirst du ein Sprachrohr. Wenn sie dich nicht nur kennen, sondern akzeptieren, um zu sagen, ich weiß, wie der Markus funktioniert, dann bist du eine Instanz. Wenn sie dich jahrelang kennen, dann bist du eine Vertrauensmarke, dann bist du eine Galionsfigur. Und ganz wenige schaffen es auf die Ebene der Identifikation. Das, was dir wichtig ist, ist mir auch wichtig. Und dann sind sie eine Ikone. Und praktisch mit jeder Stufe, die du erklimmst, kannst du einfach viel mehr bewirken, weil der Hebel viel größer ist durch Bekanntheit, durch Vertrauen, durch das, was Marke eben ausmacht, über das reine Können hinaus. Und wenn man das zusammenbringt, das Können der Unternehmensmarke mit dem Können der Persönlichkeitsmarke, dann geht eine Menge.
Und das Spannende daran finde ich, heutzutage hat das gar nicht nur was damit zu tun, ob du jetzt im Vorstand von einem DAX-Konzern bist oder auch ein kleineres Unternehmen hat. Wir hatten vor kurzem einen Gast bei uns, die Dina Reit. Die hat ein mittelständisches Unternehmen.
Ja.
Und die ist heute auf allen Bühnen Und man könnte auch meinen, ihr Unternehmen, was dahinter steckt, hatte auch 1000 Mitarbeiter, ist aber deutlich, deutlich kleiner, aber zeigt ja auch, was für eine Wirkung du heutzutage entfalten kannst, ohne jetzt den großen Konzern im Hintergrund zu haben. Jetzt anders als zum Beispiel bei der Telekom mit dem Herrn Höttges, der natürlich auch sehr präsent ist und auch eine führende Figur ist in der Kommunikation nach draußen. Aber dass das heutzutage auf allen Ebenen geht, oder?
Ja, also Diana Reitz, die machen Lasertechnologie, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe.
SK-Laser.
So, da hätte man das Gefühl, das ist überhaupt schon mal eine interessante Kombi, wie so eine junge Frau, ne, in so einem Unternehmen mit so einer Technologie. So, da ist jetzt die erste Aufgabe, sie muss erstmal beweisen, sie hat die Qualität, was nicht so leicht ist. Ne? Das ist schon wichtig, wo habe ich studiert? Eigentlich habe ich jetzt, wie alt ist sie, sagen wir 32 Jahre Ausbildung gekriegt. Ne? Das war immer ein Thema bei uns zu Hause, was auch immer. Und jetzt kommt ihre Persönlichkeitsmarke da rein und natürlich auch das Markenbild, ihre Erscheinung. Die ist jung, die ist attraktiv, die redet anders, die ist viel kommunikativer als der ingenieurige Papa. Und das hat natürlich unmittelbare Auswirkungen. Nummer eins ist die Wahrnehmung der Medien. Aber auch im Employer-Branding-Bereich könnte man sagen, du musst weniger Budget ausgeben, weil ich einfach kennen und freiwillig hier arbeiten würden. Weißt du so?
Ja.
Man könnte sagen, Kooperation, kommen andere Unternehmen auf dich zu, um zu sagen, guck mal, wir haben dich gesehen, sollen wir nicht zusammen was machen und. Und das kann man eben auch strategisch denken und kommunikativ planen.
Was würdest du denn sagen, was sind denn so aus deiner Perspektive und aus deiner Erfahrung aus die größten Fehler, die Unternehmen in der Markenführung machen?
Ja, also Nummer eins, wir bleiben jetzt mal beim Mittelstand. Die denken, wir sind gar kein Unternehmen. Gar keine Marke.
Gar keine Marke.
Ne? So, ja, wir sind Unternehmen, draußen steht doch das Schild. Was ist so? Und dann würdest du sagen, ja, pass auf. Aber der zweite, das geht damit zusammen, ist, doch peinlich, ich bin doch, wie ich bin. Ne? Also, ja, aber das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, was draußen ankommt. Und das kann schon sehr anders sein, als sie sind. Was ist so? Und da kann man natürlich auch unterhaltsame Späße machen, um zu sagen, da erschrecken sie sich manchmal. Das zweite ist, dass sie völlig unterschätzen, wie wertvoll das ist. Also wirklich monetär wertvoll. Du kriegst bessere Leute, du musst ihnen weniger Geld bezahlen. Wenn du das vererbst, der Markenwert ist enorm. Den musst du aber nicht versteuern. Also wenn du dir mal in diese Welt eintauchst, um zu sagen, wie wertvoll ist das eigentlich, was du aufbaust hier? Ja,
es hat Asset in der BWA, was die meisten nicht sehen.
So, und das ist wirklich groß, Markus, wissen wir, weißt du, so. Das dritte sind wir schon, dass es auch gepflegt werden muss. Das ist eben nicht selbstverständlich. Eine Marke ist ein lebendiges Wesen. Das hat ein Herz und das hat eine Seele und das hat ein Gesicht und das hat einen Charakter. Und da muss man Rücksicht drauf nehmen. Das hält sogar länger als wir drei. Manchmal sind Marken unsterblich. Also das stellt sich auch kein Unternehmer vor. Der denkt immer, er ist unsterblich. Weißt du so? Aber die Marke hält länger als er.
Ja.
Und wenn man diese vier Felder zumindest schon mal berücksichtigt, macht es das Leben einfach, macht es die Erlöse größer und ist nachhaltiger, was den Kreis dann wieder schließt zum Unternehmen.
Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel, was du gebracht hast. Aber nochmal konkreter auf ein positives Beispiel vielleicht mal zu gehen. Hast du ein Beispiel für ein Unternehmen, was jetzt ganz konkret durch Haltungswechsel oder durch die wirklich gelebte Markenseele etwas verändert hat?
Ja. Also ich hätte, glaube ich, sogar viele. Was mich am hoffnungsvollsten macht, Irene, ist der Generationswechsel, weil die Generation, die jetzt an den Start kommt, in die Unternehmen und in die Verantwortung, super ausgebildet, die sind schlau. Anders als ihre Vorgänger glauben sie aber an die Kraft der Kommunikation, an die Kraft des Teamworks, weißt du, das andere sind noch Patriarchen und die haben mehr Gestaltungsfreiheit, weil die Technologie und KI kommt. Also jetzt glauben Papa oder Opa auch, meine Rezepte von früher gelten nicht mehr. Das war in allen Generationen vorher nicht so.
Stimmt, ja.
Und damit haben die mehr Gestaltungsraum. Also die Berlins zum Beispiel, ne? Das ist eine Kosmetikmarke aus dem Schwarzwald. Schwester und Bruder führen das jetzt. Alicia, eine sehr attraktive Frau, die mit ihrem komischen Schwarzwaldsuit durch die Welt reist. Ne? So, die sind sehr, sehr, sehr konsequent beim Thema Nachhaltigkeit. Aber eben auch Zeitgeist verhaftet, auch mit Influencern und so. Das wäre für Papa, der den Laden ja geführt und groß gemacht hat, undenkbar gewesen. Also dann kommt wirklich ein Systemwechsel. Was ist so? Wie so ein neues Spielsystem von Manndeckung auf Raumdeckung ins Spiel. Fabian Kienbaum, ne, muss das auch übernehmen. Beratungsgeschäft ist auch sehr anders geworden, auch durch Technologie. Ne, das ist auch ein bisschen sein Steckenpferd. Sprenger, Die bauen Häuser, 250 Millionen Unternehmen. Da macht das auch ein Ehepaar. Die Tochter hat das übernommen. Mhm. Ne? Ihr Mann, auch McKinsey-Mann, hat das übernommen. Und du kannst sehen, wie viel frische Energie und Umsetzung und Innovation einfach mit so einem Generationswechsel in so eine Marke kommen können. Aber die sind alle auf einem gesunden Fundament aufgesetzt, aber haben es geschafft, sich von der Last der Jahre und der Historie und der Heritage zu befreien.
Genau.
Und das zu ihrem eigenen Thema zu machen. Und die große Gefahr bei Familienunternehmen im Mittelstand ist, ich mache so weiter wie bisher. Also ich ziehe in mein Elternhaus ein und traue mich aber nicht, jetzt den Wintergarten anzubauen. Und damit bleibt es immer ein anderes Haus und nicht mein eigenes.
Ja, deswegen, das habe ich die ganze Zeit im Hintergrund. Ich glaube, das hat auch was mit Mut zu tun, dass vielleicht so diese neue Generation, die diese Betriebe übernehmen, die Unternehmen voranbringen, dass die vielleicht mutiger sind, als es damals der Fall war. Mutiger, sichtbarer zu sein, lauter zu sein, mutiger Haltung zu zeigen, was ja wiederum auch auf die Seele der Marke einzahlt.
Ja, also ich glaube, da kommen ein paar Dinge zusammen. Ich glaube, die Erziehung war ein bisschen anders. Die hatten mehr Freiraum. Da war nicht vorgegeben, Markus, du musst das Familienunternehmen übernehmen, sondern Markus hatte Zeit zu gucken, was will ich machen. Irgendwann hat er entschieden, ich würde das gerne doch machen. Weißt du so, aber hat sich selber schon ein bisschen
manchmal
gefunden.
Manchmal auch erst im zweiten oder dritten Anlauf.
Völlig egal. Ja. Ne, völlig, aber ne, so, aber da war so eine
Markus
Phase
hat Jura
der Selbst.
So am Rande.
Ging ja nochmal gut, Köln und Jura, Mann, Markus.
War gut gegangen.
So, das ist der eine Aspekt. Der andere ist, ich glaube, dass sie mit dem Familienunternehmen groß geworden sind. Also die kennen wirklich viele Geschichten. Die haben eben das Gespür für den Laden, für die Leute, für die Kunden. Das ist nicht zu unterschätzen. Das ist bei Corporate eben total weg. Wenn du nur die linke Gehirnhälfte hast, um Unternehmen zu führen, Entscheidungen zu treffen, ist schwer. Wenn du aber die ganze Klaviatur, auch der rechten Gehirnhälfte, mit einbringen kannst, dann geht's besser. Und ich glaube, Unternehmen sind jetzt in einer Lage, wo sie sich verändern müssen. Durch Technologie, durch Internationalisierung, durch Standort, was auch immer. Du kannst einfach nicht so weitermachen wie bisher.
Alleine Made in Germany reicht nicht mehr aus.
Das reicht nicht mehr aus und insofern kommt da viel zusammen, dass diese Entscheidungskraft von vielen Seiten befeuert wird.
Das würde ich auch sagen und das Thema Mut, ich glaube auch die Generationen davor, viele von denen haben es aufgebaut.
Ja.
Und wenn man auch in die Unternehmensgeschichten von vielen Unternehmen reinguckt, die haben auch viele Wechsel gehabt. Die haben teilweise mal mit einer Zigarrenfabrik begonnen und sind dann irgendwie plötzlich Schuhfabrikant geworden. Oder diese ganzen Beispiele haben wir ja in diesen teilweise 80, 90, 120 Jahren, dass da ja sehr, sehr viele Wechsel stattgefunden haben. Ich glaube, das Spannende ist, dass gerade die letzten 20, 30 Jahre so ein bisschen Stillstand war, ob in Deutschland oder auch in vielen Unternehmen. Wenn man sich die Technologiehistorien vieler Unternehmen anguckt, dann hat es die letzten 20 Jahre so ein kleines Leck gegeben, da ist nicht viel passiert und jetzt kommen so die Schocks von außen und man merkt, wie du gerade gesagt hast, Frank, dass sich man doch jetzt der Veränderungsdruck extrem massiv wird auf allen Ebenen.
Ja, also ich glaube, wir kennen das alle, wenn man einmal denkt, jetzt bin ich erfolgreich, dann denkst du auch, ich habe die Erfolgsformel gefunden. Ja.
Und, dann weißt
du, und dann bleibt das und dann kommt eine Generation auch von Beratern mit auf den Markt und an dein Klingelschild und sagt, da können wir noch was optimieren. Und das ist natürlich ein bisschen gegen die unternehmerische Denke. Mhm. Das ist das, was du beschreibst, da haben wir was und jetzt können wir auch noch mehr Geld verdienen und wir können es profitabler und schneller und lalala machen. Aber das ist gegen das Unternehmertum.
Effizienzwahn,
weißt du, ja.
Jetzt würde ich gerne einmal die Perspektive ein bisschen nach innen nehmen wollen. Was bedeutet denn eigentlich für ein Unternehmen, wenn sie eine Seele hat? Weil wir sprechen total viel über Fachkräftemangel. Die Leute finden keine neuen Mitarbeitenden und wenn man sich mal den Durchschnitt in der Produktion anschaut, da ist das durchschnittliche Alter fast überall von den Unternehmen, die ich kenne, Ü55.
Ja.
Und was würdest du denn sagen, was verändert eine beseelte Marke an Führung, an Kultur und auch an Mitarbeiterbindung und Gewinnung?
Also ich glaube, wir müssen noch einmal einen Schritt zurückgehen. Dieses Thema Seele, ne, liegt uns allen auf der Seele.
Absolut.
Wie sollen wir das einsortieren? Auf Deutsch haben wir auch so schöne Worte wie ein inneres Anliegen.
Ja.
Da sind Dinge, die sind mir einfach wichtig. Wenn du den Regler hochdrehst, Irene, wird daraus eine Herzensangelegenheit. Manche, und das ist die Endausbaustufe, sind beseelt von dem, was sie tun. Alle Menschen, die wir kennen, die beseelt sind von dem, was sie tun. Unser Bäcker Hinkel, Unter allen Bäckern hat er die längste Schlange, damit die dann Brötchen kaufen. Weißt du? Und solche gibt's in jeder Stadt. Und es gibt ja den besten Metzger und den besten Autoschrauber und die beste Kinderärztin, weil die beseelt sind von dem, was sie tun. Wenn diese Kraft im Unternehmen ist, ist der Haupttreiber und der Mehrwert, das innere Vermögen zu heben, dass sich Menschen dieser Sache anschließen. Also wie finden Menschen eigentlich ihre Bestimmung sozusagen? Ein paar ganz wenige sind zum Fußballgott beim 1. FC Köln geboren. Ganz wenige haben dramatisch, traumatisches Erlebnis. Die sagen, das ist nicht mehr wichtig. Das ist wichtig. Der große, große, große Teil denkt, das, was ihr macht, ist wichtig und interessant. Kann ich da mitmachen? Also, das ist eine andere Form der Zusammenarbeit, weil es ein Anschließen ist von etwas, was mir persönlich bedeutsam erscheint. Wenn das gelingt, Markus, und das gelingt nur mit Marken, Unternehmen, die eine Seele haben, die ein Herz haben, dann bringen die Mitarbeitenden sich mit allem ein, was sie haben. Nicht nur als Funktionsträger, sondern auch mit Kampfgeist, Fingerspitzengefühl, Ideenreichtum. Und dann springen auch alle Kennziffern an. Weißt du, weil die Kundenzufriedenheit hochgeht und weil die Innovationsbereitschaft hochgeht und. Und deshalb klingt es so ein bisschen weich, aber eigentlich ist das der größte energetische Treiber. Das andere, wenn Krisenzeiten kommen, und die scheinen ja noch einigermaßen lange uns bevorzustehen, ist das der sicherste Schutz, dass Menschen dabei bleiben, dass Menschen durchhalten. Kölner kennt das, ich als Schalke-Fan kenne das auch. Weißt du, von mir haben wir bessere Zeiten, aber wir springen nicht ab. Ja. Wir halten mehr Schmerzen aus. Weißt du, so.
Wir stonnen zu dir.
Wir stonnen zu dir. Und das geht aber nur, wenn du dich mit der Sache verbunden hast, weil du dich eben auch emotional anschließen kannst und nicht nur Gehalt überwiesen kriegst. Und da kannst du jetzt die ganze Klaviatur abgehen, um zu sagen, das kann man eben nicht nachbauen. Das ist so ein großes inneres Vermögen. Das kann man aber erhalten.
Identifikationspotenzial.
Ja, wir finden, das ist ein gutes Wort, dass wir sozusagen heute in der I mit I-Ökonomie leben. Das ist, je höher der Grad der Identifikation, desto wertvoller ist das. Als Marke, als Unternehmen, als Arbeitgeber, als alles.
Eigentlich ist das eine viel schönere Beschreibung, so was du gerade gesagt hast, als einfach nur Purpose, ne?
Ja,
was ja irgendwie so vor zig Jahren.
Genau, aber so sind Amis, die haben.
Jeder sprach von Purpose, aber eigentlich haben wir im Deutschen eine viel bessere Beschreibung dafür.
Wir haben die Dichter und Denker, das haben die Amis nicht. Ja. Also die haben die Vermarkter, insofern kam Purpose, die haben daraus eine Zweckveranstaltung gemacht, aber dabei natürlich das Wichtigste, worauf es eigentlich kommt, gar nicht mitkommuniziert. Der zweite Fehler, der direkt damit in Zusammenhang geht, die Amis fragen dann immer why und Google Translate hat das immer mit warum übersetzt. Warum gibt es unser Unternehmen überhaupt? Und das ist genau die falsche Frage, weil warum guckt nach hinten und sucht den Schuldigen, Markus. Warum hat das nicht geklappt hier mit dem Mikrofon? Die richtige Übersetzung ist wofür, für wen und für was machen wir das hier? Und das ändert dein Denken, das schiebt es nach vorne, ne? Das fokussiert es und dann wird auch neue Energie frei. Also kommunikativ kann man mit Purpose viel falsch machen.
Ja, definitiv. Und die Diskussionen, nennen wir es mal auch trotzdem auch in der Bubble, die sind ja sehr, sehr kontrovers gewesen in den letzten Jahren zu diesem Begriff.
Ja, weil sie es nicht verstanden haben oder nicht.
Dann hat man es mit Simon Sinek verbunden und why.
Genau. Genau, was man aber nicht trotzdem nicht zur Seite schieben darf, Markus, das ist ein tief menschliches Wirkprinzip. Wo kommt das her? Der Vater des Purpose ist ein toller Mensch, der heißt Viktor Frankl, Psychologe, Mediziner kennen wir, ne? So, aber eben auch Jude. Der wurde 1905 geboren in Wien, wurde dann von den Nazis als Jude ins KZ geschleppt, 4 Jahre, dann wurde er befreit, hat mitgekriegt, keiner seiner Familie hat überlebt, wurde weltberühmt. Warum? Weil er 4 Wochen nach seiner Befreiung ein Buch auf den Markt gebracht hat, Man's Search for Meaning, und hat gesagt, wie könnten Menschen das überleben? Und seine Erkenntnis war eben, nicht die Frauen und die Männer überleben, nicht die Jungen, die Alten, sondern die, die trotz allem Sinn hatten, an dem sich noch festklammern konnten, die konnten unglaubliche Kräfte freimachen. Also es ist ein tief menschliches Wirkprinzip, da sollten wir uns nicht irre machen lassen, weil Amis einen falschen Namen, ne, verkaufstechnisch irgendwie in die Welt getrieben haben. Da ist große Kraft, gerade für Unternehmen.
Absolut. Ja, wir hatten das eben schon. Wir leben ja heute in einer Zeit von permanenter Unsicherheit, wirtschaftlich, politisch, aber auch natürlich gesellschaftlich. Was glaubst du, braucht denn Markenführung heute mehr Stabilität oder mehr Flexibilität? Oder brauchen wir sogar mehr Menschlichkeit und vielleicht Kreativität?
Ja, auf jeden Fall mehr Menschlichkeit und Kreativität. Früher war Marke ein theoretisches Konstrukt. Weißt du, du hast es in Tabellen gepackt, du hast die Türzagen blau gemalt, weil deine Farbe blau war. Weißt du, also es war total starr, damit auch starrsinnig und unlebendig. Und heute muss man Marken lebendig führen. Du musst sagen, ich verstehe, was ist der Kern vom Kern. Und das ist nicht diskutabel. Und ganz oft kann man es auf einen Gedanken oder ein Wort runterbrechen. Und dann musst du aber gucken, wie bleibt es denn anschlussfähig? Können wir kooperieren, ne, mit Influencer, mit anderen Marken? Können wir auf Zeitgeistthemen oder Aktualitätsthemen reagieren und das kommentieren? Was ist aber auch nicht unser Thema? Wozu äußern wir uns nicht? Weil wir dazu keinen Beitrag leisten können. Und insofern muss man es menschlich, emotional und lebendig sehen, führen und lebendig halten. Ne?
Aber auch Kreativität, wenn ich das so
und auch Kreativität, weil das ist ja die Voraussetzung Nummer eins, dass dir überhaupt was Neues einfällt, dass Menschen dich überhaupt wahrnehmen, weil du unerwartet bist, weil du überraschend bist, weißt du, so, weil du Resonanz im Inneren erzeugst, was Identifikation dann wieder fördert. Ja. Und das geht eben nicht mit Standard F. Schema F heißt das.
Schema F.
Schema F heißt das. So.
Jetzt Frank, aus deiner Perspektive heraus, jetzt sind wir ja sehr, sehr tief eingestiegen und jetzt versetze ich mich trotzdem auch mal wieder in die Situation von einem unseren Kunden, auch dem klassischen Mittelstand, wo Marke immer noch trotzdem ein ganz abstraktes Thema ist und wir heute geschafft haben, das mal auch in unserem gemeinsamen Gespräch ein bisschen mit Leben zu füllen, was das eigentlich bedeutet, Identifikation, Seele, der Antrieb ja auch aus den Unternehmern heraus. Jetzt ist es aber trotzdem so, im Alltag gibt es, wenn man oft mit Agenturen zusammenarbeitet, Corporate Design, da gibt es ein paar Farben definiert, da werden irgendwo vielleicht auch mal Werte hinten an die Wand tapeziert, aber nicht gelebt. Und was würdest du denn als ganz praktische Beispiele oder als Tipps mitgeben, einem Mittelständler, wie man so ein Thema auch nochmal anders angehen kann und anders denken kann?
Also wichtiger Moment sind immer die Markenkontaktpunkte. Zu sagen, wo kommen Menschen mit uns überhaupt in Berührung? Und wenn du sagst, wofür wollen wir stehen? Und denk, gib mir irgendeinen Wert, sagen wir denn mal, Qualität ist immer ein Wert. Ne? So, jetzt war das so ein Blank, ne? So ein austauschbarer ist. Ja. Aber dann würdest du sagen, pass auf, deine Handwerker klingeln bei mir zu Hause. Woran merke ich, die können's und die achten darauf? Wie die sich vorstellen. Weißt du, so, ob die sich die Schuhe abputzen, ob die mich was fragen. Ich weiß nicht, allein in diesem die begegnen einen unserer Kunden, gibt so viel Qualitätsschrauben, die du drehen kannst. Dann kommt die Rechnung, dann kommt das Angebot, dann gucken wir uns mal eure Lieferwagen an. Weißt du, haben die Kratzer, wie sehen die aus, was auch immer. Welches Werkzeug habt ihr? Vergisst einer Werkzeug. Weißt du, so, lasst ihr was im Garten stehen. Also da gibt es so viele Dinge, wo du sagst, an all diesen Schrauben könnt ihr drehen. Was oft, und das ist jetzt nicht nur Mittelstand, sondern auch Gründer unterschätzt wird, ist natürlich, welche Assoziation rufe ich mit meinem Auftritt, mit meinem Logo, mit meiner Fahrzeugflotte, mit meinem mehr vor? Und das mal zu spiegeln, um zu sagen, ist es das wirklich? Also wie fällt ein Name ein? Entweder ist es mein eigener Name oder ich gucke mal, welche, ne, Domain ist noch frei und konstruiere irgendwas. Da muss ich damit aber leben. Das ist natürlich absurd. Sondern viel besser ist zu sagen, wofür will ich stehen? Guck mal da drauf. Was hast du für Assoziationen im Kopf? Und ist das gegen das, was wir machen wollen? Und dann würdest du sagen, und jetzt gucke ich mir alle Markenkontaktpunkte an. Meine Mitarbeiter, wie sehe ich überhaupt aus? Wie sieht unsere Homepage aus? Wie sehen unsere Autos aus? Wie sieht unser Werkzeug aus? Wo muss ich eigentlich nachsteuern? Wo ist was kontraproduktiv? Wo ist es voll auf dem Punkt? Und wo können wir ein bisschen flexibel agieren? Und damit hast du große, große Hebel. Und was man nicht unterschätzen darf, Markus, macht ihr nicht, aber eure Hörer vielleicht, wenn du als Marke agierst, ist es wie eine Lebensversicherung. Was also jeden Tag zahlst du nicht nur mit deiner guten Arbeit, sondern mit deinem Auftritt, mit dem Werteerlebnis, mit all dem und auf dem Konto ein. Ja, und das ist dann Zinseszins. Ja. Weißt du, am Ende hast du da so viel zusätzlich aufgebaut, nicht weil du was zusätzlich gemacht hast, sondern weil du dir selber treu geblieben bist und die Menschen gesehen haben. Das macht euch also aus. Becker Hinkel, von dem ich ja vorhin erzählt habe, der hat immer sein weißes Bäckerhütchen auf, die schwarz-weiße Hose, das T-Shirt, er fährt immer mit seinem gelben Fahrrad hier um Karlsplatz rum und so weiter. Den hast du im Kopf, weißt du?
Ja.
Ist das ein Vorteil? Ja. Ist das ein bisschen komisch? Maybe. Passt das zu ihm? Ja. Würde ich das machen? Vielleicht nicht, weißt du? Und insofern muss man gucken, was bin ich und was wollen wir sein und wie kriegen wir es in aller Welt, aber auch nach draußen. Was sie auch unterschätzen, ist Kunden und Verbündete sind große Wirkhebel. Mhm. Also wie kann ich die eigentlich einspannen? Auf meiner Homepage, auf meinem Auto, in der Mund-zu-Mund-Propaganda, was auch immer, auf Sommerfesten, ne, wo sie sich selber begegnen. Mhm. Unterschätzt man auch oft, ist auch ein bisschen peinlich. Irene, wenn ich dich frage, ne, ob ich ein Zitat von dir haben darf, von unserer Homepage und so. Mhm. Aber macht dann doch eine Menge.
Ja, super. Das hast du auch perfekt jetzt zusammengefasst. Zum Abschluss würde ich aber dennoch mal dich bitten, wenn du einen einzigen Satz als Botschaft an alle Unternehmer, Start-upler, Marketeers da draußen richten würdest. Was wäre das? Ein Satz.
Unternehmen sind keine Excel-Tabellen und bestehen nicht aus Zahlen und Organigrammen, sondern das sind lebendige Wesen. Und wie jedes lebendige Wesen können sie was, haben Charakter und ein Herz und eine Seele. Und diese Bereiche muss man genauso beachten, fördern, hüten, schützen, leben, wie die Buchhaltung auch. Und wenn Sie das nur in der Wahrnehmung haben, können Sie in einem Berufsleben unglaublich viel zusätzlichen Wert schaffen. Für sich selber, für die Mitarbeitenden, für die Kunden und für möglicherweise auch für die Gesellschaft. Und dann sind alle selig. Liebe Irene.
Also Markus, ich weiß nicht, wenn wir jetzt nicht alle völlig beseelt aus dieser Podcast-Folge kommen, dann weiß ich es auch nicht, oder?
Das war auf jeden Fall auch ein sehr langer Schachtelsatz.
Ja, das hat er schon geschickt gemacht. Ja.
So, Frank.
Markus.
Vielen Dank
gerne
für deine Klarheit und deine Haltung zum Thema Marke und Mensch und dafür, dass du uns heute hier in Düsseldorf empfangen hast und ich als Kölner darf jetzt mal zugeben, es hat sich absolut gelohnt, heute in deine großartigen Räumlichkeiten zu kommen und mit dir gemeinsam dieses Gespräch geführt zu haben.
Guck mal, dann tragen wir die frohe Botschaft in die Welt.
Absolut.
Und zu allen Kölnern.
Aber eine Abschlussfrage hätte ich dann doch noch. Ja. Es gibt immer zwei Abschlussfragen. Ja. Was dürfen wir denn so als nächstes von dir erwarten? Du hast ja ein paar Bücher geschrieben. Ja. Was steht denn so an?
Komm, also wir haben ein neues Produkt, das heißt Heurika. Warum? Weil wir das Gefühl haben, auch mit KI und auch mit den ganzen BWL-Studenten, die jetzt die Chefsessel eingenommen haben, ist die Kreativität, die rechte Gehirnhälfte unter die Räder gekommen in Unternehmen. Die Effizienzschraube, Markus, die wurde bis zum Anschlag gedreht und jetzt merken wir, es geht nicht mehr weiter. Hm. Noch mehr Effizienz beim Büromitteleinkauf bringt uns der Zukunft nicht näher. Insofern ist die große Aufgabe, wir müssen wieder kreatives Denken lernen, damit uns was Neues einfällt. Damit wir neue Lösungen haben, neue Kunden entdecken, neue Kommunikationsformen. Das ist Heurika. Ist wie so eine Art Gehirnwäsche für Unternehmen. 6 Kurse sozusagen, ne? 6 Sessions.
Cool.
Dann holst du dir freie, radikale, neue Geister, ne? Die dann durch unser Programm gelaufen sind, in die Unternehmen. Und wir versprechen uns davon eine Menge, weil es wie so ein Energetisierungsprogramm ist, weil es auch wie eine Gehirnwäsche ist, weil plötzlich wieder neue Türen aufgehen, um zu sagen, ich brauche gar nicht mehr Budget, ich brauche vielleicht eine andere Idee. Und dann geht eine Menge und vielleicht haben wir Glück und damit können wir was bewegen.
Wer ist denn da eure Zielgruppe?
Zielgruppe sind Unternehmen und eigentlich die Führungskräfte unterhalb des Vorstands. Wir haben es getestet mit Bayer, Hornbach, Deutscher Bank, Lufthansa-Gruppe. Alle zusammen, ne? 2020. Und da haben wir gemerkt, wenn es mit denen funktioniert, funktioniert es mit allen. Was wir jetzt probieren ist, und es scheint zu klappen, dass wir es für die Düsseldorfer Unternehmen zusammen machen. Es gibt ja den Club Zukunft. Da können jetzt 80 bis 100 Führungskräfte rein. Und es sieht so aus, als ob die Stadtwerke, die Rheinbahn, der Flughafen und die Stadtsparkasse so ihre jungen Leute dahin schicken, die sich untereinander vernetzen. Und wir sagen, guck mal, wenn Düsseldorf noch kreativer wird und Köln bei Kreativität überholt, wäre ja auch nicht schlecht.
Ich finde, das ist der perfekte Abschlusssatz. Lieber Frank, vielen, vielen Dank deine Zeit, für deine so tollen und ehrlichen Einblicke. Und ich glaube, ich habe auch nicht zu viel versprochen zu Beginn, deine tollen Geschichten und Erfahrungen, die du mit uns gesammelt hast. Danke dafür und ich freue mich schon auf unser Wiedersehen, Wiederhören, Wiederlesen.
Ja, gerne. Also die Guten müssen zusammenhalten. Gilt auch alle für alle da draußen.
So, das war der Kraftraum Mittelstand für heute. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Kraftraum Mittelstand. Der Podcast für Unternehmer, Macher und Entscheider. Präsentiert von Fahrenheit.
Irene, Folge Nummer 11.
Das ist eine kölsche Zahl.
Herrlich. Willkommen zurück im Kraftraum Mittelstand, dem Podcast für alle, die Lust haben, Zukunft zu gestalten. Ich bin Markus Liebenbrück.
Und ich bin Irene Schönmann. Toll, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Denn heute möchten wir über ein relevantes Thema sprechen, welches uns alle sicherlich oft umtreibt. Heute geht es nämlich um Mut und es geht um Zukunftsgestaltung. Außerdem stellen wir eine These auf. Zukunftsmut ist kein Bauchgefühl, sondern ein System. Unser heutiger Gast ist Expertin unter anderem für Trendforschung und strategische Zukunftsplanung, denn sie arbeitet täglich damit, wie Unternehmen nicht nur über die Zukunft nachdenken, sondern diese aktiv gestalten. Herzlich willkommen, liebe Monika Schulze.
Vielen Dank, Irene und Markus, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total und dieses Kraftraum-Mittelstand finde ich genial und ist genau das, was wir uns in Deutschland wünschen.
Liebe Monika, großartig, dass du heute unser Gast bist. Bevor wir ins Thema einsteigen, magst du dich kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen? Du hast 60 Sekunden Zeit dafür.
Mein Name ist Monika Schulze. Ich bin Aufsichtsrätin, was mir totalen Spaß macht. Und außerdem Vorständin bei Trend One. Und da sieht man schon, was im Namen ist, nämlich Trends und die Zukunft. Und da bin ich im Vorstand und beschäftige mich damit, wie man Unternehmen in die Zukunft bringen kann.
Fantastisch. Ja, Monika, vielen Dank. Und vor unserem Gespräch heute haben wir beide uns ja schon mal abgestimmt in Bezug auf die Podcastaufnahmen. Und du hast so ein paar beeindruckende Zahlen genannt. Magst du die vielleicht, bevor wir jetzt tief ins Thema einsteigen, erstmal mit uns teilen?
Also 99,5% aller Unternehmen in Deutschland gehören zum Mittelstand. 99,5%. Das sind ungefähr 3,3 Millionen Unternehmen. Und über 30 Millionen Menschen arbeiten dort. Und der Mittelstand erwirtschaftet mehr als die Hälfte unseres gesamten Bruttosozialproduktes. Als ich das gelesen habe, muss ich sagen, ich war tief beeindruckt. Und die Zahlen waren mir so nicht klar.
Ja. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen darauf eingehen und ich habe, als wir vorher gesprochen haben, hattest du ja auch mal so die These aufgestellt und gesagt, dass es dem Mittelstand eigentlich weniger so an Mut, an Mutlosigkeit fehlt, sondern eher an dem, ja, daran, dass sie Respekt vor der Zukunft haben. Was bedeutet diese Aussage für dich?
Also Zukunftsmut heißt für mich, dass ich A, optimistisch an die Zukunft rangehe, aber dann auch Entscheidungen treffe. Und diese Entscheidung treffe ich nicht, weil ich gerade ein gutes Bauchgefühl habe, sondern ich treffe die Entscheidung, weil ich Daten habe, Informationen habe und auf Basis dieser Informationen dann Entscheidungen treffe. Und ich glaube schon, dass der Mittelstand sehr viele Daten, Fakten und Informationen hat, aber diese müssen strukturiert werden. Und da braucht auch der Mittelstand manchmal Hilfe, um zu sagen, welche Daten stelle ich denn jetzt in Fokus und wie treffe ich die Entscheidung, die für mich und mein Unternehmen die beste ist.
Also das heißt, mehr auf Zahlen, Fakten und dann geht es dann nicht für dich um dieses Thema Mindset nur alleine, Mut und Mutlosigkeit oder ein gewisser Respekt vor der Zukunft ist natürlich wichtig, absolut. Aber wann würdest du sagen, wird Respekt auch zu einer Bremse für die Weiterentwicklung des Unternehmens?
Also ich glaube schon, dass wir jetzt in Zeiten leben, die völlig anders sind als das, was wir noch vor 20 oder auch 10 Jahren hatten. Heute geht es nicht mehr darum, dass wir optimieren, sondern es ist wirklich so viel, was passiert. Und KI und Arbeitslosigkeit und sonstige Dinge, die gerade so da draußen rumwabern, sage ich mal, dass es echt wichtig ist, dass ich jetzt sage, wie gehe ich mit der Zeit heute um und wie treffe ich bewusst Entscheidungen? Und ich kann die Entscheidung nicht mehr so treffen, dass ich sage, ich gucke in den Rückspiegel, wenn ich jetzt die Autoanalogie nehme, sondern ich muss in den Rückspiegel gucken, aber gleichzeitig auch sagen, wie gucke ich nach vorne und wo ist mein Ziel vorne auf der Autobahn? Und bewusst Autobahn, weil wir müssen heute schnell fahren. Es geht nicht mehr, dass wir mit 30 durch den Ort fahren, sondern leider sind wir auf der Autobahn.
Das ist ein total schönes Bild, finde ich, mit dem Rückspiegel, was natürlich zeigt, dass Erfahrung und wo wir herkommen, dass das alleine eigentlich nicht mehr reicht heute. Und wann hast du dieses Bild zum ersten Mal so klar für dich gesehen und was hat dich dazu gebracht? Weil das ist ja schon sehr bildhaft gesprochen.
Also ich glaube schon, dass ich das immer so ein bisschen im Kopf hatte, aber mein Chef bei Trend One hat mich natürlich beeinflusst. Der hat immer so ein tolles Chart und sagt, heute ist es nicht mehr linear. Und ich arbeite ja in vielen Unternehmen auch, wo ich schon den Eindruck habe, dass viel auch linear gedacht hat. Gestern war es so, heute ist es so und dann wird es morgen so sein. Mhm. So, und er hat immer so ein schönes Chart, wo die Linie so ein bisschen wirre ist und irgendwann kommt man in der Zukunft an. Und heute ist es leider so, dass die Linie nicht mehr geradeaus geht, sondern es gibt viel, was zwischendurch passiert, was ich einberechnen muss. Und deshalb ist es wichtig, Entscheidungen zu treffen. Und die Entscheidungen müssen auch unter Unsicherheit getroffen werden. Es ist heute nicht mehr so, dass ich ganz klar entscheiden kann, morgen sieht so aus, sondern ich kann sagen, ich kann mich auf die Zukunft vorbereiten. Oder wie wir immer sagen, es gibt verschiedene Zukünfte. Und ich muss mir jetzt überlegen, wie komme ich am besten dahin und wie kann ich mich am besten vorbereiten.
Ja, aber zum Thema Entscheidung, wenn ich da nochmal so einhaken darf, das erleben wir ja auch oft in unserem Tagesgeschäft. Was mache ich denn, wenn ich einen Gegenüber habe, der eigentlich nicht so entscheidungsfreudig ist? Wie kriege ich ihn dahin, dass er Entscheidungen treffen muss, um Zukunft zu gestalten? Hast du einen Tipp?
Mein Tipp ist, dass mir der Person dann auch wirklich aufzeigt, was heißt es denn, wenn du keine Entscheidung triffst? Weil keine Entscheidung zu treffen, kann auch sehr teuer sein und kann auch dazu führen, dass mein Unternehmen irgendwann nicht mehr funktioniert. Es gibt einen Kostenfaktor der Nichtentscheidung. Ja. Also ich kann nicht einfach sagen, auch so bequem da zu sitzen und nicht zu entscheiden, sondern es kostet mich viel, nicht zu entscheiden. Und dieser Gedanke, glaube ich, ist wichtig, den Leuten beizubringen.
Ja, und letztendlich ist eine Nichtentscheidung auch eine Entscheidung. Eine Entscheidung, keine Entscheidung zu treffen.
Genau.
Und was ich ganz spannend finde, was ich auch immer wieder in Unternehmen mitbekomme, dass es schon so ist, dass die Geschäftsführungen für sich persönlich oft eine Entscheidung getroffen haben, sie aber nicht kommunizieren. Und Themen und Projekte wabern so vor sich hin und alle warten eigentlich, dass offiziell etwas announced wird. Wie gehen wir mit diesem Thema um und es einfach gar nicht passiert oder einfach nicht kommuniziert wird, dass man das in dem Moment nicht machen will. Man hat sich Gedanken darüber gemacht, aber man will es nicht transparent kommunizieren. Und du hast eben auch einen guten Punkt nochmal genannt und das ist das Thema, wir kommen so aus so einer, in den letzten Jahrzehnten aus so einer Optimierungsschleife. Also es ging nur noch um Effizienz und das war natürlich auch in einer Zeit, wenn ich es mal die Blase der letzten 20, 25 Jahre, auch so ein bisschen Merkel-Zeit, wo wir uns verwaltet haben, ob in der Politik oder auch in Unternehmen. Und diese Geschwindigkeit, die wir dort massiv gedrosselt haben, wenig Innovation, wenig Weiterentwicklung und einfach sich vor uns hin optimiert haben, hat natürlich dazu geführt, dass wir jetzt wieder Gas geben müssen. Und dann kommt das Thema Unsicherheit. Wenn ich lange nicht schnell gefahren bin und lange nicht unter Unsicherheit auch mal in eine Kurve gefahren bin, wo ich nicht genau sehe, was dahinter kommt, wird es für mich natürlich schwierig, damit umzugehen. Und was sind so die Themen, wann kommt das an seine Grenzen? Aus deiner Perspektive?
Also es kommt ja schon an die Grenzen, wenn ich meine Mitbewerber sehe, die schneller sind. Und es ist ja leider nun mal so, dass wir nicht nur in Deutschland konkurrieren, sondern auch mit anderen Ländern. Mhm. Und wenn ich mir die USA angucke, und jetzt lassen wir mal China raus, weil sie nochmal anders.
Ja, man nennt ja immer China-Speed, ne?
Ja, China-Speed, ja. Aber da wird bei 80% oder 70% entschieden, ja. Jeff Bezos sagt immer, 70% reicht, leg los. Wir sind bei 150% und dann überlegen wir immer noch, ob wir eine Entscheidung treffen können.
Ist natürlich auch kulturell bedingt, würde ich sagen. Hm, so ein bisschen
total.
Mittelstand, Ingenieur. Und wir kommen eben auch aus dem Thema, bei uns, wenn wir was rausgeben, dann muss es funktionieren. Und das ist natürlich auch etwas, wo ich sagen würde, kann ich auch ganz gut nachvollziehen, weil dafür stand Made in Germany. Ich schicke etwas raus, das hält 40, 50, 60 Jahre, wenn ich das habe. Und diese Logik, die man sozusagen in seine Produkte gesteckt hat, steckt man auch in seine, diese Logik hat man natürlich dann irgendwie auch in seinen Entscheidungen und in seinen Entscheidungslogiken, wie du es auch nennst, mit eingebracht. Und da, wie du sagst, ja, das führt natürlich gerade an seine Grenzen.
Kann ich auch verstehen. Und es ist so, dass wir ja bestimmte Stärken haben, Gott sei Dank. Das ist ja auch das Gute in Deutschland. Aber jetzt nehmen wir mal wieder die Autoanalogie. Also jetzt sind wir bei 30 km/h. Vielleicht sollten wir doch zumindest auf 80 km/h hochkommen.
Dann dürfen wir auch erst Autobahn fahren.
Dann dürfen wir erst Autobahn fahren, genau. Und vielleicht hilft uns das. Ja. Stimmt. Also man muss ja nicht direkt sagen, wir werden wie die Chinesen oder die Amerikaner. Ich übertreibe jetzt bewusst. Aber zumindest kann ich versuchen, ein bisschen schneller zu werden und meine Stärken mit einzubauen.
Ja, wobei ich glaube, es hat ja auch nicht unbedingt was mit Schnelligkeit zu tun, ne? Sondern tatsächlich, und das ist ja unser heute auch unser Thema, es hat ja auch was mit Mut zu tun. Und ihr habt gerade so über USA gesprochen. Ich habe immer so ein schönes Bild vor Augen aus der Technologieszene aus den USA. Wenn ein Startup dort etwas entwickelt, die schmeißen es auf den Markt, auch wenn es noch nicht perfekt ist. Die testen und anhand dieser Tests machen die das Produkt immer besser. Das ist ja in Deutschland ganz selten der Fall. Das muss perfekt getestet werden, zertifiziert, gestempelt werden, bevor es auf den Markt kommt und man dann erstmal 150% sicher ist, um dann vielleicht festzustellen, ja, funktioniert doch nicht. Also ich glaube, das hat schon was auch mit Mut zu tun. Deswegen auch an dieser Stelle die Frage an dich, was glaubst du, sind wir vielleicht nicht mutig genug?
Also unsere Kultur ist so, und das hat Markus ja eben gut beschrieben, dass wir eher unmutig sind, unlustig Entscheidungen zu treffen. Und wir müssen jetzt in so eine Box kommen, wo wir sagen, nee, da müssen wir jetzt raus und müssen schneller Entscheidungen treffen und müssen auch uns selbst in Frage stellen. Und ich habe neulich mit einem Unternehmer gesprochen, das fand ich ganz nett. Der hat einen Handwerksbetrieb, hat relativ wenig Leute, so 30 Leute, und ist an den Punkt gekommen, wo er keine Nachwuchstalente mehr bekommen hat. Und anstatt jetzt zu sagen, ich schalte jetzt noch mehr Anzeigen und beklage mich und fange an, die ganze Welt zu beschimpfen, dass das alles nicht passiert, hat er gesagt, nee, ich setze mich jetzt hin und versuche mal zu überlegen, was kann ich anders machen, damit ich mein Business sauber aufstellen kann für die Zukunft, auch wenn ich die Probleme habe. Und da hat er angefangen, ein bisschen mehr zu digitalisieren. Gerade auch die Baubranche und Handwerker sind nicht gerade sehr digital affin. Hat dann gesagt, ich muss das anders machen, ja. Kleiner Sidestep, meine Tochter hat beim Unternehmen gearbeitet in Köln, das heißt, wir bauen digital. Ja, und die haben mal so ein bisschen aufgezeigt, wie jetzt auch auf einer Baustelle gearbeitet wird und was man alles digitalisieren kann. Also man kann da echt viel machen und derjenige hat auch gesagt, ich mache das jetzt. Ja. Und dann hat er auch gesagt, welche Aufträge bringen mir eigentlich Wert, welche nicht, wie setze ich meine Ressourcen eigentlich ein. Also er hat sich hingesetzt und hat gesagt, was kann ich machen, um mein Geschäftsmodell anders aufzubauen und mit den jetzigen Gegebenheiten, dass ich halt nicht genug Mitarbeiter kriege, zu leben. So, und das Ergebnis war weniger Stress, bessere Margen, stabileres Team, ja, auch viele Leute, die da geblieben sind und nicht andauernd weggegangen sind. Und das Unternehmen ist sehr erfolgreich. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, um zu sagen, was kann ich denn machen, um meine Situation zu verbessern? Das heißt, ich habe einmal das Ding, was du eben gesagt hast, Entscheidungen zu treffen und dann aber auch zu sagen, und ich kenne viele Leute, die mir sagen, ach, die Regierung und die Bürokratie und Ditten und Datten. Sind immer Gründe da. Aber ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, was kann ich denn für mich in meinem Umfeld machen, damit meine Situation besser ist.
Das bedeutet ja auch, wenn ich das mal so versuche, ein bisschen für mich zusammenzufassen, also einfach auch mal mein eigenes Thema neu denken, auch mutig denken, ohne aber auf der anderen Seite alles, was ich bisher gemacht habe, über Bord zu schmeißen. Wir sprechen immer gerne von Disruption etc. pp. Ich glaube, Disruption bedeutet nicht immer nur etwas komplett über Bord zu schmeißen, sondern sich Gedanken darüber zu machen, wie kann ich das, was ich derzeit schon tue, anders machen, vielleicht auch mal ein bisschen an den sozusagen an den Rändern zu gucken, wo ich mich gerade bewege. Und über meine eigene Bubble, da habe ich heute nochmal nämlich einen interessanten LinkedIn-Post zu gelesen. Dann ging es um das Thema, wenn Unternehmen immer nur in ihrer Kategorie, in ihrem Kosmos und in ihrer Wettbewerbsblase denken und nicht mal an den Rändern, was gibt es denn dort? Und daraus natürlich sich auch dann selten neue Geschäftsmodelle, neue Kommunikation daraus entwickeln kann. Und Jetzt ist so die Frage, jetzt steckt so ein Mittelständler natürlich immer wieder in seinem Alltag, genau in dieser Bubble, in diesem Wettbewerb, immer mit den gleichen Leuten zu tun, immer mit den gleichen Wettbewerbern, immer mit den gleichen Kunden. Wie kommt denn so ein Mittelständler aus so seinem Tagesgeschäft raus?
Also es kommt drauf an, aber ich glaube, insgesamt musst du ab und zu mal mit Leuten reden, die nicht in deinem Hamsterrad mit drin sind. Es gibt ja manchmal so eine Beratermüdigkeit und sie sagen, ach, nicht schon wieder ein Berater, alles gut. Ab und zu mal muss ich mich nur rausnehmen aus dem Hamsterrad und muss mal jemand zur Seite nehmen, der komplett anders denkt als ich. Die wenigsten Leute kriegen das hin, wie jetzt den Handwerker, den ich eben genannt habe, der dann selbst irgendwie da aus seiner Bubble rausgekommen ist, dies zu tun. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass ich Leute habe, die mich da rausbringen. Das kann auch mal der Aufsichtsrat sein. Also wir geben auch manchmal viele Impulse, aber das ist dann mehr Wörter. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass ich ab und zu mal Leute nehme und mich hinsetze und sage, hilf mir mal anders zu denken.
Boah, das finde ich total guten Impuls, total. Gerade um aus dieser Bubble rauszukommen, das haben wir ja schon immer so gemacht oder in unserer Branche ist das aber grau und blau und nicht violett.
Genau.
Guter Punkt, absolut richtig. Du hast aber vorhin auch über Stichworte oder Schlagworte genannt, wie KI, Nachhaltigkeit, New Work, Automatisierung. Also diese Schlagworte überschlagen sich ja, ne? Also gerade heute in den heutigen Zeiten. Wie erlebt ihr das aktuell in eurer täglichen Arbeit, auch zum Beispiel bei Trend One? Da habt ihr ja auch mit vielen unterschiedlichen Unternehmen zu tun. Wie geht es den Unternehmen mit dieser Flut an diesen so vielen Themen in der Praxis?
Die meisten Unternehmen sind aus meiner Sicht völlig überfordert. Also es ist zu viel und keiner weiß richtig, wie er damit umgehen soll. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig, sich einmal hinzusetzen, auch mit jemandem, der einem hilft, zu sagen, was ist denn eigentlich da draußen? Was ist für mich relevant? Das muss ja auch auf das Geschäftsmodell übertragen werden. Worauf soll ich mich konzentrieren und was lasse ich erstmal weg? Und dann vielleicht drüber nachzudenken, wie sieht mein Leben und mein Unternehmen in 5 Jahren aus? Und was muss ich heute machen, um dahin zu kommen? Aber ich glaube, solche Firmen wie Trend One können helfen, Fokus zu bringen. Anstatt alles auf einmal zu machen und völlig erschöpft zu sein von allem, was da draußen so ist, sich einmal hinsetzen, sagen, was ist es, was wirklich wichtig für mich ist.
Ja, und ich glaube, das ist auch einer, das, was du gerade sagst, ein total wesentlicher Faktor, auch darüber nachzudenken, was brauche ich gerade nicht. Hinter welchem Trend renne ich gerade nicht hinterher? Was ist eigentlich das, was wirklich mein Unternehmen von der Organisation bis zum Produkt, bis zu den Mitarbeitern tatsächlich auch beeinflusst? Und was ist aber aus deiner Perspektive, was benötigt ist, um genau zu verstehen, was als nächstes kommt und was wirklich relevant für mich ist?
Also wir haben ja zum Beispiel so ein Trenduniversum. Da kannst du erstmal gucken, industrieübergreifend, welche Trends sind für mich denn eigentlich wichtig? Und da muss man wirklich auch erstmal übergreifend gucken und nicht immer so in so einem schmalen Grat da operieren. Und dann sage ich, wenn ich das auf mein Geschäft jetzt übertrage, was heißt das ganz genau? Was ich mache, ist datenoperiert arbeiten. Ich muss einmal mit Daten und Fakten arbeiten und dann bewusste Entscheidungen treffen. Und nicht einfach mal sagen, ich habe ChatGPT befragt und da kamen 3 Trends raus. Ja, so. Also da muss man sich schon mal ein bisschen mit beschäftigen und nicht einfach nur sagen, ach, das ist ja alles so anstrengend, sondern ich muss mir einmal Zeit nehmen aus dem Hamsterrad raus und sagen, welche Trends gibt es da draußen, was mache ich damit? Und dann muss man auch Experten anheuern, die einem dabei helfen. Das ist jetzt nicht so trivial, das Ganze. Ja. Ich meine, Irene, wir unterhalten uns ja oft über auch Marke und wie man Marke positioniert. Mhm. Ich glaube ja auch jeder, das macht mal so am Küchentisch. Ist aber
oder
leider
mit ChatGPT.
Oder mit ChatGPT. Ist aber leider nicht so, ja.
Ja, das stimmt. Ja, da gibt's ja wirklich tolle Tools. Da arbeiten wir ja auch immer gerne, Markus, ne? Du bist da ja auch ein ganz großer Fan, dass man immer wieder sich mal, ja, aktuell auch anschaut, was ist der Trend und was umtreibt den Markt gerade.
Und ich glaube, du hast eben auch einen wesentlichen Punkt genannt, wenn man mal 5 bis 10 Jahre in die Zukunft guckt und eine Vision für sein Unternehmen entwickeln und entwickeln möchte, muss ich mich natürlich damit beschäftigen, was passiert denn jetzt, was passiert in der Zukunft und wie möchte ich mich dort einsortieren, weil im luftleeren Raum eine Vision zu schreiben ohne Kontext, und das ist, glaube ich, was in vielen Unternehmen passiert und warum eine Vision dann auch nachher überhaupt keinen Halt hat und auch alle 3 Jahre mit einem neuen Geschäftsführer etc. vielleicht dann auch wieder über Bord geschmissen wird, weil es eben nicht systematisch angegangen wird und man sich damit beschäftigt, was kommt in der Zukunft, wie wollen wir uns verorten, wie wollen wir dort ja auftreten. Und jetzt hast du eben schon von eurem Trenduniversum gesprochen und mandatenoperiert arbeitet. Das heißt für euch, dass es ein sehr, sehr systematisches Thema ist und wenig mit klassisch nur Bauchgefühl oder ChatGPT-Fragen zu tun hat.
Wir gehen sehr, sehr systematisch an die Trends ran, was diese Trends für das Unternehmen bedeutet und welche Schlusssätze ich denn daraus ziehe. Ja, und da muss man sich wirklich hinsetzen und systematisch mit beschäftigen.
Was würdest du denn jetzt sagen? Jetzt kennen wir, Irene und ich, das gut aus unserer alltäglichen Arbeit, dass viele Unternehmen sich bis jetzt noch sehr, sehr wenig mit überhaupt Vision und strategischer Arbeit beschäftigt haben. Was würdest du denn sagen, wenn du so einen Mittelständler hast, der jetzt nicht auf euch zukommt, TrendOne, hey, wir haben hier schon Vision und jetzt möchten wir das nochmal einordnen und jetzt helft uns bitte dabei, sondern was würdest du sagen, muss so jemand mitbringen oder machen, um sich mit diesem Thema jetzt auch zu beschäftigen?
Also muss schon offen dafür sein, zu sagen, ich möchte mal was anderes machen. Und ich kenne schon auch Leute, die sagen, nö, ich bin happy mit mir selbst, ich will es nicht anders machen. Ich glaube, was hilft, das haben Irene und ich gestern auch nochmal besprochen, ist dieses Thema Enkelfähigkeit. Ne?
Ja.
Es geht ja nicht nur
Markus
darum...
Markus mag das sehr, das Wort.
Es geht ja nicht nur darum, was ich heute für mich selbst mache, sondern ich muss natürlich an die Generation in der Zukunft denken. Und deshalb ist das Thema Nachhaltigkeit ja auch so wichtig. Und auch, wie stelle ich mein Unternehmen für die Zukunft auf?
Jetzt hast du einen ganz wichtigen Punkt genannt, Enkelfähigkeit, Nachhaltigkeit, ja. Wenn ich mir auch aber viele Familienunternehmen angucke, die es trotzdem seit 80, 90 Jahren gibt und immer sagen, dass sie enkelfähig sind, aber trotzdem aus einer Zeit kommen, wo man trotzdem nicht immer an strategischen Themen gearbeitet hat, wo man sich sehr, sehr viel mit Trends beschäftigt hat, sondern einfach, es hat sich entwickelt, es hat sich positiv entwickelt, man hat zu den richtigen Zeiten die richtigen Entscheidungen getroffen. Was würdest du denen denn sagen, warum sie sich gerade heute trotzdem mit diesem Thema Trends, Trendforschung, Trendentwicklung, Vision auseinandersetzen sollte? Weil man kann immer entgegnen, ja, wir sind ja schon seit 3 Generationen enkelfähig.
Ja, und das entgegnen auch viele Unternehmer. Also ich bemühe nochmal meine Autoanalogie. Also viele Unternehmen fahren heute mit dem Blick in den Rückspiegel. Haben wir vorhin ja schon mal gehabt, das Thema. Sie kennen jede Kurve aus der Vergangenheit. Aber draußen hat sich die Straße leider verändert. Mhm. Ja, und ab und zu tauchen auch Baustellen auf und die Kurve ist nicht mehr da oder die Brücke ist woanders. Also es gibt ja alles Mögliche, was sich verändert hat. So, außerdem haben wir heute mehr Verkehr, weniger Sicht, höheres Tempo. Also ich bin ja mit allen möglichen Sachen beschäftigt, die anders sind. Und wo ich nicht einfach sagen kann, ach, das ist ja 80 Jahre gut gegangen. Ne? Ich kann nicht so gut Kölsch wie du. Sondern jetzt stell dir vor, du fährst mit 130 auf der Autobahn ohne Navi, mit beschlagener Windschutzscheibe und dem festen Glauben, es hat bis jetzt immer funktioniert. Da würde ich jetzt mal behaupten, das ist kein Mut, das ist vielleicht noch Optimismus, ja, vielleicht Hoffnung, aber eine Fahrt mit hoher Unsicherheit. Und vielleicht hilft manchmal so ein Bild zu sagen, Leute, klar, es hat funktioniert, aber heute sieht die Straße leider anders aus. Und ihr müsst leider Navi haben und ihr müsst die Straße kennen und ihr müsst die Windschutzscheibe sauber machen. Ja.
Finde ich auch ein ganz, ganz starkes Bild, weil wir ganz zu Beginn unseres Podcasts darüber gesprochen haben, ja, wir fahren alle gerade mit 30 und wir sollten bestenfalls mal auf 80 schon mal erhöhen. Und dann kommt man ja an diesen Punkt, wir haben eben aber auch diese ganzen Schlagwörter gesprochen und plötzlich verfallen Unternehmen massiven Aktionismus. Und treten voll aufs Gas, aber ohne irgendwas sehen zu können, weil sie eben bisher in den Rückspiegel geguckt haben, gar nicht wissen, wie man nach vorne guckt und wie man auch die Windschutzscheibe, wie du es gerade gesagt hast, sauber macht. Und deswegen, wie mussten denn Unternehmen da dran gehen, um die Windschutzscheibe überhaupt klar zu kriegen?
Oder Licht einzuschalten.
Oder das Licht einzuschalten in Dunkelheit, ja.
Genau.
Alle müssen heute erkennen, ich kriege das nicht mehr alleine hin. Sondern entweder ich habe gute Leute in meinem Unternehmen, die mir helfen, oder ich muss von außen Hilfe mal ab und zu reinholen und sagen, gib mir mal Impulse, dass ich meine Sachen anders mache. Da kommt keiner mehr dran vorbei. Und ich meine, ich merke das ja auch. Ich habe bestimmte Vorurteile, ich habe bestimmte Dinge, die ich immer so mache, wie ich die mache. Und ich brauche Impulse von außen, die mir erzählen, mach's doch auch mal anders. Und jetzt nehme ich mal meine Kinder, die erzählen mir jeden Tag, was ich mal anders machen könnte. Die sind ja meine besten Feedbackgeber. Das ist auch der Vorteil vom Mittelstand, weil jetzt kommt ja eine neue Generation, die Kinder machen das anders. Aber trotzdem ist es manchmal so, dass ich auch Hilfe von außen brauche und Leute fragen muss, wenn du jetzt in meinem Stuhl sitzen würdest, was würdest du anders machen?
Ja, das ist ein guter Impuls. Ich denke nur gerade so parallel an das Thema Risiko und Unsicherheit. Ne? Also da gibt es ja auch Never Change the Running System. Ne? Also es hat doch bisher auch alles immer gut funktioniert und geklappt. Und warum, wie gehe ich jetzt an der Stelle mit Risiko und Unsicherheit um? Vor allem, wenn ich an so einen klassischen Mittelständler denke. Das hat ja auch schon, da sind wir wieder beim Mut. Ne? Man muss auch den Mut haben, auch vielleicht mit Unsicherheit und mit den Risiken sich zu befassen, oder?
Absolut.
Weil das hört sich natürlich jetzt schon sehr logisch an, absolut. Aber ich habe trotzdem so ein bisschen im Hinterkopf das Thema Risiko und Unsicherheit. Wie gehe ich damit um? Hast du da vielleicht auch noch so einen Tipp?
Also ich gehe mal ein bisschen weg von Risiko und Unsicherheit, weil alle sich auf Risiko und Unsicherheit fokussieren. Und ich sage, ja, das kann jeder aus dem FF. Geh doch mal lieber auf, was kann denn Positives passieren? Aber du hast recht, Risiko und Unsicherheit muss ich auch bewerten. Mhm. Was wir machen, ist viel Szenarienarbeit. Ja? Also Szenario 1, 2, 3, was könnte da passieren? Was kann man dann machen? Wie sieht es dann in der Zukunft aus? Also wir betrachten immer beides. Aber gerade in meiner Erfahrung sind die meisten Leute schon so fixiert auf Risiko und deshalb treffen sie auch keine Entscheidung.
Genau, da dreht sich ja wieder alles im Kreis, ne?
Aber man darf natürlich nicht sagen, ich kümmere mich nicht darum, sondern für mich ist Zukunftsmut Entscheidung treffen und die Daten dahinter zu kennen, inklusive Risiken.
Da würde ich jetzt gerne nochmal eine andere Perspektive mit reinbringen, weil ich finde, dass man spricht über Risk Management oder gerade in einem Corporate-Umfeld noch mehr als im Mittelstand, aber da wird ja auch sich mit Risiken beschäftigt. Aber ist nicht das größte Risiko, sich nicht mit den Themen der Zukunft zu beschäftigen? Ist es nicht dicht, dass diese Nichtentscheidung ein deutlich größeres Risiko mit sich trägt, als zu sagen, ui, da kommt ein neues Thema auf mich zu, das ignoriere ich jetzt erstmal weg? Was ja auch manchmal eine mutige Entscheidung sein kann, sich mit manchen Themen nicht zu beschäftigen. Ja, könnte man ja dann auch sagen, ja, ich bin ja auch mutig, ich gehe nicht mit jedem Trend mit. Und das hören wir ja auch. Ich brauche diesen ganzen Quatsch nicht und ich mache meinen Stiefel so weiter. Hat ja auch was mit Mut zu tun, bestimmte Dinge zu ignorieren. Und steckt da nicht auch noch viel, viel mehr Risikopotenzial drin?
Solange die Entscheidung bewusst ist, bin ich bei dir. Ich würde mal die These wagen, dass die meisten Leute das nicht bewusst machen, ja? Sondern einfach sagen, ach, das ist mir jetzt zu kompliziert, jetzt lasse ich das mal weg und höre auf, mich damit zu nerven. So. Und da habe ich explizit so von ein paar Leuten gehört. Und ich sage immer, nein, du musst dich einmal bewusst damit beschäftigen, dann kannst du die Entscheidung treffen, dass du es ignorierst. Aber einfach nur zu ignorieren, ohne sich vorher damit beschäftigt zu haben, finde ich jetzt ein bisschen gefährlich für das Unternehmen.
Mhm. Ja genau, das ist ja das, was ich meine, sozusagen, das ist ja eigentlich ein viel, viel größeres Risiko, sich nicht aktiv mit diesen Risiken zu beschäftigen. Und ich wage jetzt mal die These, dass nämlich genau das in den heutigen Zeiten dazu führt, dass viele Unternehmen nicht enkelfähig bleiben, weil sie zu viele Themen ignorieren, sich nicht mit der Zukunft beschäftigen und nicht mit den neuen Trendthemen, den neuen Entwicklungen, weil sie vielleicht überfordern, egal, weil sie aber auch, und das ist so dieses Thema, was du eben gesagt hast, der Blick von außen, mal jemanden mit an den Tisch holen. Immer man sagt, ja, das mache ich hier in-house, da brauche ich niemanden für, da die Berater, die erzählen eh alle nur Quatsch. Ne, dieser Klassiker, die zeigen einfach nur PowerPoints. Gibt es auch, ja, es gibt aber auch, glaube ich, andere. Da kann ich auch uns als Beispiel nehmen. Wir nehmen uns ja selber für alle Themen, die mit uns ein Corporate Design oder eine Website oder so, nehmen wir uns ja auch externe mit da rein, um eine andere Brille aufzusetzen. Und was uns auch immer sehr, sehr hilft, um eine neue Perspektive auch auf unser eigenes Unternehmen zu haben.
Wir können ja nochmal das Auto bemühen und sagen, ja, okay, ich kann die Scheibe von innen sauber machen, aber ab und zu mal muss ich es ja auch von außen sauber machen.
Ja, das stimmt.
Das ist auch ein starkes Bild.
So, da kommen wir auch schon so grundsätzlich zum Schluss unseres gemeinsamen Podcasts und wir haben es in unseren Podcasts immer sehr gerne, dass wir nochmal ein paar Takeaways mitnehmen und du hast ja uns gerade sehr...
Hey, das ist immer mein Abschluss. Jetzt wirfst du den Ball hier in die andere Ecke. Ich habe es geahnt.
Ja, genau. Nein. Und du hast uns ja, Monika, sehr, sehr viele gute Impulse heute mitgegeben. Was würdest du sagen, wenn du mal so auf zwei, drei Takeaways das Gespräch runterbrechen würdest, was sind so die wichtigsten Gedanken und Themen, die du heute nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest?
Nachdem wir jetzt gesprochen haben, habe ich noch einen Punkt dazu addiert.
Ja, bitte.
Also eins, beschäftigt euch damit, was da draußen los ist. Und ihr braucht Impulse von draußen manchmal. Die Scheibe von außen sauber machen ist wichtig. Das zweite ist, es gibt ganz viele Trends und Daten da draußen. Entscheidet euch, welche sind für euch wichtig und trefft eine bewusste Entscheidung zu fokussieren. Es bringt nichts, alles auf einmal zu machen. Und dafür braucht man Experten. Also ich brauche Experten, die mir helfen, dies zu tun. Da komme ich nicht drum rum. Und mein Appell zeigt Zukunftsmut. Und das heißt, Entscheidungen treffen, zwar unter Unsicherheit, aber mit Daten.
Ich würde noch gerne ergänzen, weil das ist mir im Gespräch als Takeaway total hängen geblieben, was ich heute auch mitnehme. Das hast du vorhin auch so schön erklärt. Zukunftsmut bedeutet nicht, alles zu wissen. Das finde ich total gut, sondern mit Unsicherheit souverän umzugehen. Und Trend ist auch kein Risiko, ne? Also deswegen, das nehme ich vielleicht nochmal ergänzend, bevor du, Markus, so wie ich dich kenne, auch nochmal 5 Ergänzungen mitgebracht hast und 2 Abschlussfragen. Aber das würde ich gerne nochmal ergänzen, dass Zukunftsmut bedeutet, nicht alles zu wissen, sondern mit Unsicherheiten souverän umzugehen.
Das ist mein Lieblingszitat. Danke, ihr.
Ach komm! Da ist mir hängen geblieben.
Ja. Nein, ich möchte nur einen Punkt noch mitnehmen und den finde ich persönlich für mich ganz, ganz wichtig. Und da bleiben wir auch wieder bei der Autoanalogie. Dieses Thema bewusst, ganz bewusst das Lenkrad selbst in der Hand zu haben, zu steuern und nicht, ja, heute sprechen wir über autonomes Fahren. Ja, das ist super. Dann verlasse ich mich natürlich aber auch auf Externe, auch wenn es dann eine Technik ist. Aber ganz bewusst das Lenkrad in der Hand zu behalten und zu steuern und sich eben aktiv mit dem Straßenverkehr, mit den Gegebenheiten um uns herum zu beschäftigen, damit man auch sicher in der Zukunft ankommt.
Das ist ein sehr gutes Bild. Und jetzt nur noch mal einmal in die Negativecke. Ich höre so viel, auch die Politik macht und Bürokratie und ich kann ja nicht. Nein, das Steuer in der Hand halten. Da ist auch meine absolute Meinung, dass wir das machen müssen.
Aber ab und zu auch mal einen guten Beifahrer zulassen.
Das wäre auch gut, ja. Nette Beifahrerin zum Beispiel.
Oder so, genau, ja, stimmt.
Wir sind ja neulich zusammen nach München gefahren. Ja.
Stimmt, da kann so eine Fahrt nach München auch schnell mal schnell gehen. Ne?
Ja, genau.
Wobei wir auch schneller gefahren sind als 80, Gott sei Dank.
Das kann nicht sein.
So, liebe Monika, dann ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für deine Klarheit und die Bilder, die du heute bei uns, auf jeden Fall bei mir und bei Irene und hoffentlich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geschaffen hast und für die ganz konkreten Impulse. Das zeigt auf jeden Fall aus meiner Perspektive, dass Zukunftsmut nicht nur eine Charakterfrage ist, sondern auch eine Kompetenz, die man entwickeln kann.
Geht systematisch an die Zukunft ran, bleibt positiv und trefft Entscheidungen.
Dem ist nichts hinzuzufügen, außer das war der Kraftraum Mittelstand für heute. Vielen lieben Dank, Monika, an dich und ja, euch allen da draußen viel Kraft, Mut und vor allem Klarheit für eure nächsten Schritte und ganz viel Freude bei der aktiven Zukunftsgestaltung. Bis bald. Ciao.
Ciao.
Ciao.